NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag.
Wir haben nicht Vertrauen geschaffen, sondern wir haben Vertrauen verloren. Wir haben uns alle drei geirrt. Und deswegen bin ich heute auf Frau Merkel und Herr Seehofer zugegangen und habe vorgeschlagen, dass wir diese Entscheidung überdenken. Und das werden wir auch tun.
Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles vor einer knappen Stunde in Würzburg. Wieder alles neu in der Causa Maaßen. Gleich mehr dazu. Wir informieren Sie in der kommenden halben Stunde außerdem über den Wohngipfel in Berlin, über Katastrophenalarm im Emsland wegen des Moorbrandes sowie über einen möglichen Durchbruch im Mordfall Peggy. Zunächst aber nach Berlin, denn dort überschlagen sich die Ereignisse. Es geht, wie könnte es anders sein, um den Fall Maaßen, der mittlerweile auch ein Fall Seehofer und ein Fall Nahles ist. Die beiden hatten zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel vereinbart, den umstrittenen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz abzulösen. Er sollte dann zum Staatssekretär im Innenministerium befördert werden. Seither schlagen die Wellen der Empörung hoch und nun, Andreas Reuter in unserem Hauptstadtstudio, ist offenbar wieder alles neu?
Naja, es wird nochmal neu verhandelt. Neustart in der Großen Koalition. Die drei Parteivorsitzenden wollen sich also jetzt nochmal zusammensetzen und nochmal über diese Angelegenheit reden. Die Initiative kam von Andrea Nahles. Das Statement haben wir ja gerade gehört. Vorher hatte sie noch einen Brief an ihre beiden Parteichefkollegen geschrieben. Horst Seehofer hat zugestimmt, dass er nochmal darüber zu reden bereit ist. Die Bundeskanzlerin übrigens auch. Sie ließ ausrichten durch ihren Regierungssprecher, sie finde es richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten. Bei Horst Seehofer ist da schon wieder so ein Hintertürchen zu neuem Streit angelegt. In seiner kurzen Erklärung, er sagt, ja, so eine Beratung könne Sinn machen, wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Und da ist natürlich gleich die nächste große Frage, wie könnte denn jetzt plötzlich eine Lösung im Konsens der drei Parteichefs aussehen?
Ja, und wo kommt überhaupt der Sinneswandel her? Bisher hatte Andrea Nahles ihre Entscheidung ja gegenüber allen, auch innenparteilichen Kritikern, verteidigt.
Naja, sie hat wohl gemerkt in den letzten drei Tagen, dass ihr die Sache um die Ohren fliegt, um es mal so salopp auszudrücken. Natascha Kohnen, die Landeschefin aus Bayern, hat quasi den Aufstand der Sozialdemokraten angeführt. Sie war die Erste, die sich hingestellt hat und gesagt hat, so geht's nicht. Die Minister von der SPD im Kabinett dürfen dieser Entscheidung nicht zustimmen. Das ging dann aber immer weiter. Es gab Austrittsdrohungen und auch schon Austrittsbriefe. Der ganze Landesverband Nordrhein-Westfalen hatte sich angeschickt, morgen einen Beschluss zu fassen, dass der Koalitionsausschuss die ganze Sache noch mal neu bewerten muss. Und bis dahin dürfe man der Sache im Kabinett nicht zustimmen. Also wenn dann schon der mitgliederstärkste Landesverband NRW sagt, so geht's nicht, Frau Nahles. Na gut, da war es dann nicht mehr weit bis zum Einsehen der Parteichefin.
Nun wollte Horst Seehofer ja unbedingt an Verfassungsschutzpräsident Maaßen festhalten, egal in welchem Amt. Kann er es sich denn leisten, den Mann jetzt noch einfach fallen zu lassen?
Ja, das wird die große Preisfrage sein. Ich versuche mir auch gerade auszumalen, wie eine solche Lösung im Konsens aussehen soll, wenn Horst Seehofer sagt, er hat volles Vertrauen zu Hans-Georg Maaßen und er findet, dass das ein guter, ein hoch angesehener Experte in Sachen Sicherheit ist, den man nicht einfach so gehen lassen kann. Ja, womöglich, sagt er, reden wir noch mal drüber, welchen anderen Posten könnten wir ihm denn geben? Und dann wird die Frage eben natürlich wieder akut werden. Ist das diesmal eine Lösung, die man in der Öffentlichkeit vertreten kann oder wird dann die ganze Sache nur noch schlimmer?
Seehofer und Nahles stehen ja in der Kritik, aber verantwortlich für die Bundesregierung inklusive Personalentscheidungen ist letztlich die Bundeskanzlerin. Hat Angela Merkel überhaupt noch die Kontrolle über ihre Regierung?
Naja, das ist eine gute Frage. Allerdings, man könnte es auch so ausdrücken, die Kontrolle über die mediale Bewertung scheint sie zu haben. Denn alle schießen sich auf Horst Seehofer und auf Andrea Nahles ein. Und sie steht einigermaßen unangetastet von dieser öffentlichen Kritik dazwischen. Aber natürlich wirft das auch ein schlechtes Bild auf eine Regierungschefin, wenn zwei ihrer Partner sich dermaßen in die Haare geraten und die Sache einfach nicht aufgelöst werden kann.
Am 14. Oktober wird in Bayern gewählt. Der CSU drohen erhebliche Stimmenverluste. Sind die Tage von CSU-Chef und Innenminister Seehofer gezählt?
Also das ist die eine der weiteren spannenden Fragen, die sich jetzt stellen. Der ARD-Deutschland-Trend, der ja bundesweit erhoben wurde, hat auch speziell über Horst Seehofer ein verheerendes Urteil gefällt. Mal ganz abgesehen davon, dass die AfD bundesweit vor der SPD gelandet ist. Aber die persönlichen Bewertungen für Horst Seehofer sind auch sehr, sehr schlecht ausgefallen. Fast 60% der Deutschen bundesweit finden, er ist kein guter Innenminister. Sogar in der CDU-CSU bundesweit ist die Bewertung sogar noch schlechter als bei allen. Wenn man alle Bundesbürger fragt, die CDU-CSU-Anhänger sagen zu 64%, der ist keine gute Besetzung als Innenminister. Und gute Noten kriegt er eigentlich nur bei der AfD. Bei den Anhängern dieser Partei sagen immerhin 61%, ja, Horst Seehofer macht seine Sache eigentlich ganz gut.
Die Koalition will über den Fall Maaßen erneut verhandeln. Das war Andreas Reuter live aus Berlin. Vielen Dank. Dann schauen wir doch mal auf diesen ARD-Deutschland-Trend, der eben schon angesprochen wurde, dass die Koalition inzwischen ein Erscheinungsbild abliefert, das sie dazu bewegt haben könnte, alles nochmal zu überdenken. Das liegt auf der Hand, denn die Zahlen sind wirklich schlecht, die da heute früh für den ARD-Deutschland-Trend veröffentlicht worden sind. Mehr dazu von Sabine Müller.
Parteien sagen ja gerne, dass sie rein gar nichts geben auf Meinungsumfragen. Aber die Ergebnisse im neuen ARD-Deutschland-Trend dürften in Berlin doch einigen zu denken geben. Wenn an diesem Sonntag gewählt würde, wäre eine Mehrheit für die Große Koalition in weiter Ferne. Aber nicht nur das. Die Union erreicht den niedrigsten Wert, der für sie bei dieser Umfrage je gemessen wurde. Sie verliert einen Punkt und kommt nur noch auf 28%. Minus 1 auch bei der SPD, sie liegt jetzt bei 17%. Damit ist sie nur noch drittstärkste Kraft hinter der AfD, die um plus 2 auf 18% zulegt. Auch das ist ein Novum in dieser Umfrage. Es ist das erste Mal, dass die AfD auf Platz 2 liegt. Auf den Plätzen 4 bis 6 bleibt bei der Reihenfolge alles beim Alten. Die Grünen mit 15% vor der Linkspartei mit 10 und der FDP mit 9%. Während die Linke unverändert bleibt, können Grüne und FDP jeweils einen Punkt zulegen. Unerfreuliche Nachrichten vom Wähler bringt der ARD-Deutschland-Trend für Innenminister Horst Seehofer. Es wurde gezielt gefragt, ob die Bürger ihn für eine gute Besetzung auf seinem Ministerposten halten. Und das Ergebnis ist deutlich. Nein, sagten 59%. Nur 28% sind mit Seehofer zufrieden. Das sind 11 Prozentpunkte weniger als noch im April. Der Unionsflüchtlingsstreit im Sommer und die Maaßenkrise, in deren Mittelpunkt Seehofer gerade steht, durften bei dieser Bewertung eine große Rolle spielen. Nicht mal bei den Anhängern von CDU und CSU kann Seehofer punkten. Hier halten ihn 64% für eine schlechte Besetzung. Nur in der AfD bekommt Seehofer mehrheitlich Unterstützung, 61% Zustimmung. Im Auftrag des ARD-Morgenmagazins hatte das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP von Montag bis Mittwoch dieser Woche gut 1000 Wahlberechtigte befragt.
Sabine Müller aus Berlin. Tagsüber war dort heute alles noch nach Plan gelaufen. Wohngipfel im Kanzleramt. In der Regierungszentrale ist angekommen, was ganz normale Bürger schon lange wissen. In Deutschland herrscht Wohnungsnot. Es fehlt an Wohnraum, zumindest an bezahlbarem. Heute haben Politik, Wohnungswirtschaft und Mieterorganisationen gemeinsam beraten. Mit welchen Ergebnissen, sagt Ihnen Oliver Böhm.
1,5 Millionen Wohnungen und Eigenheime zusätzlich, die sollen bis Ende 2021 fertig sein. Und das, sagt Kanzlerin Merkel, ist dringend notwendig. Die Frage des Wohnens sei eine gesellschaftliche Frage.
Die uns alle angeht, die über den Zusammenhalt der Gesellschaft sehr viel entscheidet. Es ist eine der wichtigen sozialen Fragen.
Was die Bundesregierung aufgerufen hat, ist ambitioniert. Denn um das Ziel, 1,5 Millionen neue Wohnungen zu erreichen, müssen jedes Jahr 375.000 neue her. Doch schon in diesem Jahr werden es vermutlich nicht einmal 300.000 sein. Dennoch, Bundesbauminister Seehofer spricht von einem starken Signal und einem Schulterschluss aller Wohngipfelteilnehmer. Richtig und wichtig, meint Bundesfinanzminister Scholz.
Wir brauchen viel mehr Wohnungen in Deutschland, viel mehr bezahlbare Wohnungen, weil natürlich die allermeisten Bürgerinnen und Bürger nur ein begrenztes Budget haben. Die Einkommen sind gut, aber sie sind nicht so groß, wie sie für manche Mieten sein müssten. Und wenn bei Neubauten in Deutschlands Städten Mieten über 10 Euro netto kalt aufgerufen werden, dann ist das oberhalb des Budgets der allermeisten Bürgerinnen und Bürger.
Außerdem kündigt Scholz an, dass der Bund Flächen, die er besitzt, vereinfacht und zu niedrigen Preisen an die Kommunen abgeben wird, damit so günstiger gebaut werden kann. Einen Schritt, den Berlins regierender Bürgermeister Müller begrüßt, der aber noch mehr erwartet.
Ich hoffe, dass wir auch andere Liegenschaften des Bundes mit einbeziehen können, diese Überlegung, zum Beispiel Liegenschaften der Bahn, der Post. Es gibt andere große Flächen in den Kommunen, in den Städten, die von herausragender Bedeutung sind für die Schaffung von neuem und zusätzlichen Wohnraum.
Bis 2021 sollen mehr als 100.000 neue Sozialwohnungen entstehen. Dafür wird der Bund den Ländern 5 Milliarden Euro bereitstellen und für die dafür nötige Grundgesetzänderung sorgen. Neben dem Sozialwohnungsbau will die Regierung auch den normalen Wohnungsbau ankurbeln, mit dem Bau Kindergeld und der steuerlichen Förderung für private Investoren. Die Situation für Mieter soll sich aber nicht nur durch den Bau neuer Wohnungen entspannen. Deswegen kündigt die Regierung an, die Rechte der Mieter zu verbessern. Mit der überarbeiteten Mietpreisbremse, einem standardisierten Mietspiegel und einem höheren Wohngeld ab 2020. Außerdem sollen Vermieter, die ihre Immobilien modernisieren, nicht mehr 11% der Kosten jährlich auf die Mieter umlegen können, sondern nur noch 8%. Doch werden all die Pläne den Wohnungsmarkt kurzfristig entspannen? Selbst Kanzlerin Merkel sagt:
Mit dem heutigen Tag beginnt die Arbeit eigentlich erst in den verschiedenen Gesprächskreisen.
Und so lässt die Kritik aus der Opposition auch nicht lange auf sich warten. Der Wohngipfel ist kaum vorbei, da beklagt sich die linken Politikerin Ley. Sie bezeichnet das Treffen als reine Alibi-Veranstaltung vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Bei dem Gipfel, so Leys Vorwurf, wurde nur das präsentiert, was ohnehin im Koalitionsvertrag steht. Was übrigens auch der Deutsche Mieterbund so sieht.
Mietpreisbremse, Baukindergeld, Abbau von Vorschriften, Maßnahmen gegen die Spekulation mit Grundstücken. Was hilft wirklich gegen Wohnungsmangel und was hilft vor allem schnell? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Thorsten Huhn.
Die deutsche Politik hat endlich erkannt, dass eines der größten Probleme in unserem Land die mangelnde Versorgung mit Wohnraum in Ballungsgebieten ist. In vielen Großstädten gibt es für eine Normalverdienerfamilie mit Kindern kaum eine Chance, eine angemessene und bezahlbare Wohnung zu finden. Die Mieten sind in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Das liegt zum einen daran, dass immer mehr Menschen in attraktiven Großstädten leben wollen. Es liegt aber auch daran, dass in den letzten Jahren vor allem luxuriöse Eigentumswohnungen gebaut wurden, die sich nur wenige leisten können. Hinzu kommt, dass günstiger Wohnraum verloren geht, wenn ältere Häuser luxussaniert werden. Es sei eine große Kraftanstrengung für mehr Wohnungen nötig, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach dem sogenannten Wohngipfel. Es werden zu wenige Wohnungen gebaut in Deutschland. 285.000 waren es im vergangenen Jahr, notwendig wären aber 400.000. Die Regierung reagiert nun auf die schwierige Situation. Sie fördert den normalen Wohnungsbau durch neue Abschreibungsmöglichkeiten für die Bauträger. Und sie stellt mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau bereit. 100.000 Sozialwohnungen sollen in den nächsten 3 Jahren neu errichtet werden. Zudem will die Regierung das Wohngeld für Geringverdiener reformieren und erhöhen. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen soll erschwert werden. Das sind alles richtige Maßnahmen. Aber ob sie reichen, die Lage auf dem Wohnungsmarkt grundlegend zu verbessern, das bezweifle ich. So fehlen zum Beispiel neue Ideen, wie in den schon dicht bebauten Städten neues Bauland gewonnen werden könnte. An eine Begrenzung der Mieterhöhungen, vor allem nach Sanierungen, wagt sich die Regierung bislang nicht. Doch das könnte notwendig sein, wenn die Mieten weiter so stark steigen wie in den letzten Jahren. Auf dem Gipfel im Kanzleramt sind viele wichtige Dinge beschlossen worden. Etwa, dass die Länder Musterbauordnungen erarbeiten, sodass nicht jedes Bundesland seine eigenen Vorschriften hat. Vereinbart wurde auch, dass Bund, Länder und Kommunen mehr Bauland zur Verfügung stellen, Planungsverfahren beschleunigen und überflüssige Regulierungen beseitigen. Doch ob diese Dinge tatsächlich umgesetzt werden, ist angesichts unserer schwerfälligen Bürokratie fraglich. Immerhin ist man sich einig, die Verfassung zu ändern, sodass der Bund künftig Ländern und Kommunen bei der Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus stärker unter die Arme greifen kann. Dieser Wohngipfel war auf jeden Fall sinnvoll, denn er hat gezeigt, dass die Politik verstanden hat, wie wichtig die Lösung der Probleme auf dem Wohnungsmarkt ist, denn sie betreffen sehr viele Menschen in diesem Land.
Thorsten Huhn kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die britische Premierministerin May ist mit leeren Händen zurückgekehrt vom EU-Gipfel in Salzburg. In Sachen Brexit hat sich die EU nicht bewegt. Die Presse auf der Insel schäumt, spricht von Schmalspur-Gangstern und dreckigen Ratten und meint damit EU-Ratschef Tusk und Frankreichs Präsidenten Macron. Dermaßen unter Druck hat May heute Nachmittag öffentlich erklärt, die Verhandlungen befänden sich in einer Sackgasse und sie werde nicht nachgeben. Aus London, Anne Demmer.
Am Tag nach ihrem Salzburg-Desaster gibt sich die britische Premierministerin unnachgiebig. Die Reaktionen der EU-Partnerländer wollte sie offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Ihre Rede war kurz und energisch, sie wirkte hart. Die Absage der EU an den Plan der britischen Regierung zur Ausgestaltung der künftigen Beziehungen sei inakzeptabel.
Yesterday, Donald Tusk said our proposals would undermine the single market.
Gestern sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk, dass unsere Vorschläge den gemeinsamen Binnenmarkt untergraben würden. Er machte weder einen Gegenvorschlag, noch erklärte er Details. Wir sind in einer Sackgasse.
So we are at an impasse.
Der Binnenmarkt und die Irlandfrage sind weiterhin die größten Konfliktfelder auf dem Weg zu einem Brexit-Abkommen. Durch den Austritt der Briten aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion drohen neue Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland und Nordirland. Nach Vorstellungen der EU muss Nordirland notfalls praktisch Teil der EU-Zollunion bleiben. Für Theresa May unzumutbar.
Anything. Which fails to respect the referendum.
Alles, was dem Ergebnis unseres Referendums zuwiderläuft, spaltet unser Land und wäre ein schlechter Deal. Kein Abkommen ist immer noch besser als ein schlechtes Abkommen. Die Verhandlungen mit der EU stecken fest, so May. Verantwortlich dafür machte sie ausdrücklich die Europäische Union. Sie fordert Entgegenkommen von den 27 EU-Staaten. Ich habe vor der EU immer wieder gesagt, keine Seite sollte Unzumutbares verlangen. Mays erneute Botschaft, der Ball liegt im Feld der EU. Zur Nordirland-Frage kündigte sie allerdings noch einmal einen eigenen Vorschlag an. Einen Zeitpunkt dafür nannte sie nicht. Mit ihrem Auftritt wollte Theresa May offenbar vor den Briten ihr Gesicht wahren. Die Zeit drängt. Einen tatsächlichen Durchbruch muss es bis zum nächsten Gipfel im Oktober geben. Nur wenn es bis dahin Fortschritte gibt, so EU-Ratspräsident Donald Tusk gestern, käme auch ein Sondergipfel Mitte November in Frage.
Da hat der Bundesrat heute mal so richtig für Enttäuschung gesorgt. Von einem schwarzen Freitag ist die Rede und gar von einem harten Tag für alle Sauenhalter in Deutschland. Was ist geschehen? Die Länderkammer hat es abgelehnt, die Kastration von Ferkeln ohne Betäubung übergangsweise noch für einige Jahre zuzulassen. Kilian Pfeffer.
Bayern zum Beispiel hatte 5 Jahre zusätzlich Zeit gefordert. Niedersachsen hatte eine 2-jährige Übergangsfrist vorgeschlagen. Die Länder wollten vorerst an der Praxis festhalten, Millionen Ferkel wenige Tage nach der Geburt ohne Betäubung zu kastrieren. Mit dieser Methode soll der sogenannte Ebergeruch verhindert werden, also dass das Fleisch von Jungebern einen strengen Geruch und Beigeschmack bekommt. Der Bauernverband hatte wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Schweinehalter für eine Verschiebung geworben. Er verweist darauf, dass keine praktikablen Alternativverfahren zur Verfügung stünden. Tierschützer dagegen hatten auch heute vor dem Bundesrat noch einmal gefordert, an dem Verbot ab 2019 festzuhalten. Der Deutsche Tierschutzverbund nannte den Versuch, den Ausstiegstermin zu verschieben, verwerflich. Das Ende für die umstrittene Methode war mit der Reform des Tierschutzgesetzes 2013 beschlossen worden.
Zugegeben, die Gruppe ist sehr überschaubar, aber ihre Mitglieder haben nun wirklich absolut kein Problem mit der Altersversorgung. Denn sie erhalten keine Rente, sondern den Ehrensold. So heißt die Fortschreibung der Bezüge und Privilegien für ehemalige Bundespräsidenten. Gehalt, Büro, Chauffeur, alles auf Lebenszeit. Das, findet zumindest der Rechnungshof, geht zu weit. Die Einzelheiten von Birgit Becker.
Die Prüfer des Bundesrechnungshofes kritisieren in ihrem noch internen Bericht an die Mitglieder des Haushaltsausschusses, dass sich ein Automatismus mit lebenslanger Vollausstattung entwickelt habe. Nach Ansicht der Prüfer fehlt eine rechtliche Grundlage, um zum Beispiel die Erstattung von Reisekosten, die Ausstattung eines Büros mit Mitarbeitern und auch das Personenschutzprogramm für Altbundespräsidenten konkreter festzulegen. Bisher erstatte das Bundespräsidialamt den ehemaligen Präsidenten etwa alle Reisekosten, ohne den Anlass der Reise zu prüfen. Bisher wurden auch Kosten für Ehefrauen übernommen, auch zu rein privaten Anlässen wie Marketingreisen, zu eigenen Büchern oder Übernachtungskosten, auch für den Chauffeur eines Bundespräsidenten AD bei einem privaten Ausflug in einen Freizeitpark. Die Prüfer empfehlen unter anderem eine Klarstellung zu Rücktrittsgründen, die etwa einen Anspruch auf Ehrensold auslösen, aber auch ausschließen. Bei den Reisekosten solle, so die Empfehlung, nach Anlass der Reise unterschieden werden und, wenn ein Altpräsident im Auftrag der Bundesrepublik unterwegs ist, auch alle Kosten übernommen werden. Private Reisen oder solche zur Erzielung eigener zusätzlicher Einkünfte sollten nicht mehr bezahlt werden. Nach dem Gesetz steht jedem Altbundespräsidenten ein Ehrensold zu, wenn er nach Ablauf seiner Amtszeit oder auch vorher aus politischen oder gesundheitlichen Gründen aus seinem Amt ausscheidet. Zurzeit kommen 3 Altbundespräsidenten in den Genuss des Ehrensolds: Horst Köhler, Christian Wulff und Joachim Gauck. Der Haushaltsausschuss wird nun über den Prüfbericht des Bundesrechnungshofes beraten.
Jetzt kommt auch noch Sturm dazu. Der Großbrand im Emsland entwickelt sich zur konkreten Gefahr für mehrere Ortschaften. Die Behörden haben Katastrophenalarm ausgelöst. Schon seit Tagen ziehen ja Rauchschwaden über die Region. Ursache ist ein Großfeuer im Moor. Und dafür verantwortlich ist die Bundeswehr. Die hatte Raketentests veranstaltet in der nach der Rekordhitze ausgetrockneten Landschaft. Zur aktuellen Lage Hedwig Ahrens.
Der Wind hat aufgefrischt. In den Ortschaften Groß- und Klein-Stafern im Emsland riecht es wieder nach dem Moorbrand nebenan. Weil für das Wochenende orkanartige Böen vorausgesagt worden sind, hat der Landkreis Emsland bereits am Vormittag den Katastrophenfall ausgerufen. Es ist möglich, dass die beiden Dörfer in der Nähe des Moorbrandes geräumt werden, Landrat Reinhard Winter.
Das bedeutet, dass man damit rechnen muss, wenn es Funkenflug gibt, dass wir dann evakuieren werden müssen, dass die Menschen entweder zu Verwandten gehen. Und einige werden wir natürlich auch, es sind etwa 5, die müssen mit Krankentransportwagen wegbewegt werden. Das sind bettlägerige Menschen und viele, die so einen Rollator haben oder so, die werden wir mit Bussen dann evakuieren.
Vor Ort ist die Polizei präsent. Sie hat vorsorglich Straßensperren vorbereitet. Auch die Einsatzkräfte von Bundeswehr, Technischem Hilfswerk und Feuerwehr sind aufgestockt worden. Derzeit sind für den Moorbrand auf dem Bundeswehrgelände bei Meppen rund 1300 Kräfte vor Ort. Das Gemeindebüro in Großstavern informiert mit einem Aushang über den Katastrophenfall, sagt Gemeindemitarbeiterin Christel Többen.
Also wir haben das ausgehängt, dass der Katastrophenfall ausgesprochen worden ist heute Morgen. Natürlich rufen jetzt Leute an, die beunruhigt sind. Ne?
Die rund 1000 Einwohner von Stavern sollen Ausweise und Medikamente bereithalten. Die Nachricht ist am Nachmittag Gesprächsstoff im Dorfladen neben der Kirche.
Ja, wir haben einen Hof, wo wir mit den Tieren hin sollen oder hin müssen dann. Das weiß ja kein Mensch dann.
Die Information ist sehr, sehr schlecht. Flugblätter habe ich auch noch keins gesehen, was ja angeblich heute verteilt werden sollte. Wir haben noch keins gekriegt oder gesehen. Hier wissen Sie nichts. Wir sitzen auf gepackten Koffer. Wir wissen ja noch nicht mal, was läuft.
Seit fast 3 Wochen versucht die Bundeswehr vergeblich, den Moorbrand auf ihrer wehrtechnischen Dienststelle bei Meppen zu löschen. Grund für das Feuer auf der 8 Quadratkilometer großen Fläche war ein Raketentest. Löscharbeiten waren nicht möglich, weil Einsatzfahrzeuge der Bundeswehrfeuerwehr defekt waren. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt derzeit auf dem Gelände in Meppen und hat dort Akteneinsicht zum Waffentest gefordert, sagt Andreas Sagurner von der Bundeswehr.
Die habe ich ihnen gewährt. Die Damen und Herren haben die Unterlagen bekommen, die sie erbeten haben. Das ist der Stand, den ich Ihnen mitteilen kann.
Für morgen hat sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen angekündigt. Sie will sich den Moorbrand vor Ort anschauen.
Es ist ein spektakulärer Kriminalfall und nun könnte er vor der Aufklärung stehen. 17 Jahre ist es her, da verschwand die damals 9-jährige Peggy. Erst vor 2 Jahren wurden ihre sterblichen Überreste entdeckt, in der Nähe der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und jetzt stehen die Ermittler möglicherweise vor einem Durchbruch. Ein bereits damals Verdächtiger hat ein Teilgeständnis abgelegt. Mehr dazu von Christina Scherm.
Manuel S. hat gestanden, dass er die Leiche von Peggy am 7. Mai 2001 in einem Waldstück in Thüringen abgelegt hat. Das hat er der Polizei in Vernehmungen gesagt, so der Leiter der Soko Peggy, Uwe Ebner, heute bei einer Pressekonferenz in Bayreuth.
Hierbei gab er an, am Tag des Verschwindens von Peggy mit seinem Audi 80 in Lichtenberg unterwegs gewesen zu sein, als ihn ein von ihm namentlich benannter Mann angehalten haben soll. In einem Bushäuschen in der Poststraße will er das leblose Mädchen von dem Mann übernommen haben. Manuel S. will noch versucht haben, das Mädchen zu beatmen. Er gibt weiter an, dass er das Opfer in eine rote Decke gewickelt, in den Kofferraum seines Fahrzeugs gelegt und dann in einem Waldstück in Thüringen, dem späteren Fundort, abgelegt habe.
Ein paar Tage später soll er den Schulranzen und die Jacke von Peggy bei sich zu Hause verbrannt haben. Was vor der Übergabe der Leiche passiert ist und wie Peggy genau ums Leben gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Da sollen die weiteren Ermittlungen Licht ins Dunkel bringen.
Wir sind davon überzeugt, den Mann, der das leblose Mädchen in den Wald gebracht hat, identifiziert zu haben und damit in dem Fall einen wesentlichen Schritt weitergekommen zu sein.
Manuel S. war damals schon verdächtig, ist jetzt aber wieder ins Zentrum der Ermittlungen gerückt. Den entscheidenden Durchbruch haben Spuren gebracht, die vor 2 Jahren bei Peggys Knochen gefunden wurden.
So entdeckte zum Beispiel eine forensische Pollenanalytikerin an den sterblichen Überresten des Mädchens unterschiedliche mikroskopisch kleine Pollen, die im weiteren Untersuchungsgang als Bestandteil von Torf identifiziert werden konnten. Hier ergab sich ein Bezug zu Pflanzarbeiten des Mannes am Tattag, welche den Ermittlern bereits bekannt waren.
So Staatsanwalt Daniel Götz. Außerdem haben die Ermittler Mikropartikel von Farbresten gefunden, die bei Renovierungsarbeiten benutzt werden. Und Manuel S. hat damals genau zu der Zeit renoviert. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen Mordes gegen den 41-Jährigen. Er ist allerdings auf freiem Fuß und zu Hause. Ein dringender Tatverdacht gegen ihn bestehe nicht, heißt es. Die Ermittler bitten nun erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Soko-Leiter Uwe Ebner.
Wer hat am Montag, 7. Mai 2001, den goldfarbenen Audi 80 gesehen? Wer hat an oder in dem Fahrzeug Personen wahrgenommen, gegebenenfalls zusammen mit Peggy Knobloch? Wer hat Manuel S. zuvor jemals mit Peggy gesehen? Wer kann die Farben mit Renovierungsarbeiten in Lichtenberg in Zusammenhang bringen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Soko Peggy unter der Telefonnummer 0921 506 1414 in Verbindung zu setzen.
Es waren nur noch 50 Meter bis zum Ufer. Da geschah das Unglück. Auf dem Viktoriasee ist eine Fähre gekentert. Offenbar sind die meisten Passagiere ertrunken. Die genaue Zahl der Opfer ist bislang unklar, denn das Schiff soll überfüllt gewesen sein. Mehr dazu von Linda Staude.
Nach dem Fährunglück auf dem Viktoriasee in Tansania haben die Retter mittlerweile die Leichen von 86 ertrunkenen Passagieren geborgen. Die Behörden befürchten, dass die Opferzahl noch steigen könnte. Augenzeugen hatten berichtet, dass etwa 300 Menschen an Bord der MV Nyerere waren, dreimal so viele, wie die Fähre sicher transportieren kann. Außerdem soll die Fähre auch mit Fracht überladen gewesen sein, vor allem mit Säcken mit Mais und Zement. Das Unglück ereignete sich nur etwa 50 Meter vom Hafen der Insel Ukara entfernt. Unbestätigten Berichten zufolge sollen die Passagiere vor dem Anlegen alle auf eine Seite der Fähre geströmt sein und sie so zum Kentern gebracht haben. Viele Menschen wurden unter dem Schiff begraben und hatten keine Chance, ans Ufer zu schwimmen. Bisher konnten die Rettungskräfte nur knapp 40 Überlebende bergen. Eine Untersuchung soll die Unglücksursache klären, sobald die Rettungsaktion abgeschlossen ist. Allerdings sind überladene Schiffe auf dem Viktoriasee immer wieder Ursache für Havarien. Das bisher schlimmste Unglück ereignete sich im Jahr 1996. Damals waren beim Untergang einer Fähre ebenfalls im tansanischen Teil des größten Sees Afrikas etwa 800 Menschen ertrunken. Auch dieses Schiff war völlig überladen.
Und mit diesem Beitrag von Linda Staude geht das Echo des Tages zu Ende. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.